SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Fischer. Schönen guten Morgen. Nach dem Ukraine-Gipfel in Washington sollen nun Sicherheitsgarantien für das angegriffene Land ausgearbeitet werden. Bundeskanzler Merz hat den Einsatz von deutschen Truppen in der Ukraine nicht ausgeschlossen, allerdings müsse darüber der Bundestag entscheiden. Diese Aussage sorgt schon jetzt für eine innenpolitische Debatte, berichtet Markus Sambale aus Berlin.
AfD-Chefin Alice Weidel warnt bereits davor, deutsche Soldaten wieder an fremde Fronten zu schicken. Das sei eine verantwortungslose Kraftmeierei. Und auch Linken-Chef Jan van Aken warnt davor, Soldaten aus NATO-Ländern in die Ukraine zu entsenden. Für die Grünen ist klar, dass möglichst schnell im Bundestag über das ganze Thema diskutiert werden sollte. Sie haben deshalb eine Sondersitzung des Verteidigungsausschusses und des Auswärtigen Ausschusses beantragt. Die mitregierende SPD ist zurückhaltend. Fraktionschef Matthias Mirsch will eine Diskussion über Bodentruppen in der Ukraine jetzt nicht führen.
Ungarn bekommt wieder Öl über eine russische Pipeline, die von der Ukraine zerstört worden war. Das hat der ungarische Außenminister auf X geschrieben. Er erwarte, dass die Ukraine die Erdölleitung nicht mehr angreife. Das sei nicht Ungarns Krieg, man müsse rausgehalten werden. In der Nacht auf Montag hatte die ukrainische Armee eine Ölpumpstation in Russland angegriffen. Daraufhin war das Durchpumpen von Erdöl komplett eingestellt worden. Die USA haben ihre Stahl- und Aluminiumzölle auf deutlich mehr Produkte ausgeweitet. Wie aus einer Veröffentlichung im Handelsregister hervorgeht, sind ab sofort Waren aus mehr als 400 weiteren Kategorien betroffen. Konkret geht es etwa um importierte Windkraftanlagen und deren Bauteile, Eisenbahnwaggons sowie Tür- und Fensterrahmen. Sie werden mit den gleichen Abgaben belegt, die schon seit Anfang Juni auf diverse andere Stahl- und Aluminiumprodukte gelten. Seitdem bezahlen Exporteure aus anderen Ländern einen Zollsatz von 50%. In den Waldbrandgebieten in Spanien hoffen die Menschen auf eine Wetteränderung. Nach Angaben von Meteorologen wird die Hitzewelle zu Ende gehen, teilweise wird sogar mit Regen gerechnet. 21 größere Feuer gab es zuletzt, am schwersten betroffen sind Kastilien und León, Galicien, Extremadura und Asturien. Am Abend sind Einsatzkräfte aus Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen dort eingetroffen. Rund 70 Feuerwehrleute sollen mithelfen, die Feuer unter Kontrolle zu bringen. Lisa Muckelberg berichtet.
Für die Einsatzkräfte, die seit Tagen ohne Pause gegen die verheerenden Waldbrände kämpfen, bedeutet das eine ungeheure Erleichterung. Es seien die schlimmsten Waldbrände in Spanien seit fast 20 Jahren, sagte Ministerpräsident Pedro Sánchez gestern beim Besuch eines der Waldbrandgebiete. Und sie haben mit dem Klimawandel zu tun. Er will daraus Konsequenzen ziehen, mit einem nationalen Pakt gegen den Klimanotstand. Den konkreten Plan will Sánchez im September vorlegen. Es soll mehr Geld für den Wiederaufbau und die Prävention geben. Außerdem sollen Zuständigkeiten zwischen Regionen und Zentralregierung geklärt werden.
Knapp ein halbes Jahr nach einem Ölunfall im Naturschutzgebiet Thürer Wiesen in der Eifel gibt es gute Nachrichten. Der Einsatz dort kann beendet werden. Der Kreis Mayen-Koblenz baut eine Wasserfilteranlage jetzt wieder ab. SWR-Reporterin Katrin Freisberg berichtet.
Die Anlage sei aber nicht mehr nötig und der Einsatz im Naturschutzgebiet beendet. Ende Februar war auf der Bundesstraße in der Nähe der Thürer Wiesen ein Tanklaster umgekippt und hatte tausende Liter Heizöl verloren. Naturschützer hatten danach zahlreiche ölverseuchte Vögel eingesammelt und versorgt. Eine Mitarbeiterin der Wildvogelstation Kirchwald sagte, die Vogel- und Pflanzenwelt habe sich wieder erstaunlich gut erholt.
Die Mainzer Feuerwehr verändert ihren Ausbildungsweg. Ab kommendem Jahr gibt es eine ganz normale Berufsausbildung zum Feuerwehrmann oder zur Feuerwehrfrau. Bisher musste vorher noch eine Handwerkslehre oder eine andere Ausbildung abgeschlossen werden. Die wird jetzt in die Feuerwehrausbildung integriert. Dazu kommen Rettungsdienstschulungen. Nach 3 Jahren sollen die Azubis dann direkt zur Feuerwehr können. Solche Konzepte gibt es bundesweit nur selten. Die Mainzer Feuerwehr will damit attraktiver für Schulabgänger werden. Der UN-Sicherheitsrat hat über sexualisierte Gewalt gegen Frauen und Mädchen in Konfliktgebieten beraten. Vergangene Woche war ein Bericht öffentlich geworden, der zeigt, dass die Zahl der Betroffenen stark zugenommen hat. Über die Debatte in New York berichtet unsere Korrespondentin Giselle Ucker.
Der Frust bei den Vereinten Nationen ist groß, obwohl die Zahl der dokumentierten Fälle von sexueller Gewalt in Konfliktgebieten im vergangenen Jahr um 25% zugenommen hat, gäbe es immer weniger Ressourcen zur Versorgung von Überlebenden, klagt Primula Patton. Die UN-Sonderbeauftragte kritisiert, dass Unterkünfte für Opfer geschlossen werden müssen und medizinische Hilfsgüter für Vergewaltigungsopfer zur Neige gehen. Zunehmend kürzten UN-Mitgliedstaaten ihre humanitäre Hilfe. Viele würden in 24 Stunden mehr Geld für Waffen ausgeben als in einem gesamten Jahr für die Bekämpfung von geschlechtsspezifischer Gewalt in Kriegs- und Krisengebieten, erklärt Patton.
Die Stadt Ulm bietet Wohnungslosen, die derzeit dort unter einer Eisenbahnbrücke kampieren, weiterhin Unterstützung an. Das Zeltlager unter der Brücke soll aber heute aufgelöst werden, SWR-Reporterin Carola Kürig berichtet.
Die Hilfsangebote gelten weiter. Die beiden wohnungslosen Frauen, die seit Monaten in Zelten unter der Brücke wohnen, könnten beispielsweise im Aufnahmehaus des DRK für Frauen unterkommen, so die Mitteilung. Auch die Caritas bietet weiterhin ihr Aufnahmehaus für Wohnungslose an. Es gibt zudem eine Einrichtung für Notfälle und für betreutes Wohnen. Beschäftigte der Ulmer Stadtverwaltung und der Caritas hatten sich in letzter Zeit regelmäßig mit den Wohnungslosen getroffen und Unterstützung angeboten. Bei mehreren Terminen konnten die Betroffenen Räumlichkeiten besichtigen. Heute soll das Obdachlosencamp unter der Eisenbahnbrücke in Ulm wegen erheblicher hygienischer Mängel geräumt werden.
Immer mehr Fahrschülerinnen und Fahrschüler betrügen bei der theoretischen Prüfung. Laut TÜV-Verband steigen die Zahlen konstant an. Allein dieses Jahr sind mehr als 2000 Täuschungsversuche aufgeflogen. Dazu komme die hohe Dunkelziffer, in denen der Betrug nicht rauskomme. Corinne Pillow aus unserer Nachrichtenredaktion erklärt, was der TÜV-Verband dagegen machen will.
Der kann gerade wenig machen, denn Betrug bei der Führerscheinprüfung wird oft nicht verfolgt, weder als Ordnungswidrigkeit noch als Straftat. Die Prüferinnen und Prüfer kontrollieren zwar immer genauer, ob zum Beispiel der da gerade zur Prüfung kommt, auch wirklich der auf dem abgegebenen Perso ist, aber der TÜV sagt auch, das wird immer schwieriger. Denn zum Teil gäbe es da richtige professionelle Strukturen hinter, gefälschte Ausweise oder die Schüler haben einen Knopf im Ohr oder irgendwo eine Minikamera. Solche professionelle Täuschungsversuche machen mittlerweile mehr als die Hälfte aller Betrugsfälle aus, sagt der TÜV.
Der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev ist im Mixed-Wettbewerb der US Open ausgeschieden. Im Achtelfinale unterlagen er und seine Schweizer Partnerin Belinda Bencic dem US-Duo Danielle Collins und Christian Harrison in 2 Sätzen. Nun konzentriert sich Zverev auf den Einzelwettbewerb, der für ihn am Sonntag beginnt.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute ist es oft trüb, teilweise nass mit Schauern und Gewittern bei Höchstwerten zwischen 20 und 28 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
Die ganze Woche über beschäftigen wir uns hier in SWR aktuell mit dem Thema, das für viele eine echte Leidenschaft ist. Shopping. Ob online oder klassisch am Samstag in der Fußgängerzone. Gestern haben wir schon gehört, wie Menschen je nach Alter unterschiedlich shoppen. Denn vieles ist im August auch billiger. Jetzt kann man gute Schnäppchen machen zur Ferienzeit. Und heute wollen wir mal auf das Einkaufsverhalten in Deutschland, besonders im Südwesten, schauen. Wer kauft was, wie teuer und warum? Damit kennt sich Julia Naskrent aus. Sie ist Professorin für Marketing an der FOM-Hochschule am Standort Siegen. Frau Naskrent, der Südwesten ist ja eine wohlhabende Ecke Deutschlands. Die durchschnittlichen Einkommen sind recht hoch. Im Vergleich zu anderen Bundesländern sind wenige Menschen arbeitslos. Dazu haben relativ viele auch ein Vermögen. Was macht das mit dem Kaufverhalten?
Wir haben erstmal eine sehr hohe Kaufkraft. Die liegt halt über dem Bundesdurchschnitt, insbesondere in Baden-Württemberg. Und spannenderweise dann auch eine sehr hohe Sparquote in Baden-Württemberg. Also so ein bisschen hier schaffe, Häusle baue. Also man kann schon vom nüchtern sparsamen Konsumenten ausgehen. Und das führt dann auch tatsächlich zu einem besonderen oder anderem Konsumverhalten, beispielsweise im Hinblick auf Statussymbole, auf Autos, Urlaubsreisen und so weiter.
Sie haben gesagt, sparsamer Konsument, das ist ja an sich auch ein Widerspruch, oder?
Ich sag mal, es ist keine Logoshow, wie wir es vielleicht von der Kö oder von der Zeit oder so kennen. Es sind in sinnvolle Investitionen, zum Beispiel in Sachwerte, also Immobilien oder zum Beispiel aktuell auch Technik, also zum Beispiel in Haustechnik oder Energieselbstversorgung mit Photovoltaik. Also es wird ausgegeben, aber eben nicht dieser, ich sag jetzt mal, Luxuskonsum in Uhren, Schmuck oder Kosmetik, wie jetzt in anderen Metropolen in der Republik.
Also gerade die Menschen in Baden-Württemberg überlegen sich dann offensichtlich schon mal genauer, was sie ausgeben, bevor sie wirklich einkaufen gehen. Jetzt hat ja Einkaufen immer was mit Prestige auch zu tun. Sie haben gerade schon Luxusgüter angesprochen, die man zum Beispiel auf den Luxus-Einkaufsmeilen in Düsseldorf, Stuttgart oder auch in Frankfurt kauft. Haben sich denn die Produkte da geändert im Laufe der Zeit, mit denen man seinen Wohlstand zeigt?
Ja, also tatsächlich so in den letzten Jahren ein konkretes Beispiel, das E-Bike. Ne, das ist halt schon tatsächlich auch ein statustaugliches Freizeitprodukt, wo man sicherlich sehr viel investieren kann und ja, wo man dann letztendlich auch als Insider vielleicht auch erkennt, da hat jemand eben doch eine hohe Zahlungsbereitschaft gehabt für dieses Produkt. Genau, aber auch grundsätzlich haben wir natürlich so einen Trend Richtung Nachhaltigkeit und Bio, der dann auch tatsächlich ja im Südwesten sogar ein Stück weit stärker ausgeprägt ist als eben in anderen Regionen Deutschlands. Mhm.
Woran liegt das aus Ihrer Sicht?
Ich würde jetzt tatsächlich fast denken, allein an der Landschaft beziehungsweise auch an ja dem Anbau, der getätigt wird. Also in Rheinland-Pfalz haben wir eine Weinprägung. 63% der deutschen Rebfläche ist aus Rheinland-Pfalz quasi wird das ausgemacht. Und das zeigt sich dann halt auch eben in dem Konsum. Also das heißt, wir haben dann Fingerabdruck in der Gastronomie, dass die Leute dann natürlich da auch eben entsprechend hochwertigen Wein konsumieren und das einfach da einen größeren Stellenwert einnimmt. Und wenn wir eben sehr viel solche Landwirtschaft haben, dann überträgt sich das natürlich auch auf andere Ernährungsbereiche oder Lebensmittelbereiche, dass man dann eben Wert legt auf hochwertige Nahrungsmittel.
Sagt Julia Nassgrend, Professorin für Marketing an der FOM-Hochschule. Morgen schauen wir dann in unserer Shopping-Serie in die Freiburger Innenstadt und wie kleine Läden dort um die Kunden werben.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Bundesaußenminister Wadefuhl besucht auf seiner Asienreise heute Indonesien. In der Hauptstadt Jakarta will er sich für einen schnellen Abschluss des Freihandelsabkommens CEPA zwischen Indonesien und der EU einsetzen. Worum es in dem Abkommen genau geht, erklärt unser Südostasien-Korrespondent Florian Barth.
Die zentralen Punkte des Abkommens, der Abbau von Handelszöllen, neue Anreize für Investitionen und verbindliche Nachhaltigkeitsstandards. Die EU und Indonesien versprechen sich von der Vereinbarung einen wirtschaftlichen Schub auf beiden Seiten. Indonesien liefert unter anderem Palmöl, Kaffee, Textilien und Fisch nach Europa. Aus der EU gehen Maschinen, Autoteile und Chemikalien nach Südostasien. Im Juli hatte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen mit Indonesiens Präsident Prabowo den Abschluss vereinbart. An einigen Punkten hakt es noch. Die EU fordert strenge Kriterien für nachhaltige Produktionsstätten und Lieferketten. In Südostasien halten viele Produzenten die geforderten Standards für übertrieben. Gleichzeitig will Indonesien die Wertschöpfungskette so weit wie möglich im eigenen Land lassen. Die EU drängt dagegen auf offene Märkte.
Vor wenigen Wochen war Außenminister Wadefuhl auch in Israel und hatte dort die Siedlungspläne der dortigen Regierung scharf kritisiert. Doch die treibt ihre Pläne ungeachtet der Kritik weiter voran. Heute beschäftigt sich ein Planungsausschuss mit der Umsetzung eines umstrittenen Projekts. Es geht um 3.400 Wohnungen im sogenannten E1-Gebiet zwischen einer bestehenden Siedlung im Westjordanland und Jerusalem. Damit würde Ost-Jerusalem de facto vom besetzten Westjordanland abgetrennt. Israels Finanzminister Smotrich hatte das Projekt mit den Worten angekündigt, damit werde die Idee eines palästinensischen Staates endgültig begraben. Die israelischen Siedlungen im Westjordanland sind nach internationalem Recht illegal. In Ludwigshafen gibt es ab heute wieder großes Kino. Um 19 Uhr wird das Festival des deutschen Films eröffnet. Zum Auftakt wird Petra geht baden von Regisseur Rainer Kaufmann gezeigt. Im vergangenen Jahr waren 125.000 Besucher auf der Parkinsel am Rhein mit dabei. Festivalleiter Michael Kötz rechnet auch dieses Mal mit großem Interesse.
Wir haben hunderte von Leuten aus der Filmbranche, Fernsehen, Kinolandschaft, die hierher kommen und sehr, sehr gerne kommen und auch wiederkommen und beim dritten Mal dann noch den Ehepartner mitbringen. Das ist immer ein gutes Zeichen. Das heißt, man fühlt sich wohl. Und die normalen, sogenannten normalen Zuschauer ja sowieso. Also die kommen ja aus der ganzen Region, aus den Städten hier und freuen sich auch drauf. Ich weiß es. Der Vorverkauf war gigantisch. Der ist explodiert förmlich.
Das Festival des deutschen Films läuft bis zum 7. September. 75 Filme werden dieses Mal gezeigt in Zeltkinos und in einem Freilichtkino. In Österreich wird heute bekannt gegeben, wo der Eurovision Song Contest 2026 stattfindet. Die Städte Innsbruck und Wien haben sich auf die Ausrichtung der Show beworben. In der Hauptstadt ist der ESC schon vor 10 Jahren zu Gast gewesen. Innsbruck wirbt nun mit seiner spektakulären Alpenkulisse. Der österreichische Sänger JJ hatte den diesjährigen Song Contest in der Schweiz gewonnen. Mit dem Prolog beginnt am Nachmittag die Deutschland-Tour der Radprofis. Es sind einige prominente Namen dabei bei der Tour durch 3 Bundesländer, wie Moritz Casalette aus unserer Sportredaktion berichtet.
Es wird wohl ein Rennen sein, bei dem am Ende Sekunden darüber entscheiden, wer es gewinnt. Schon heute beim Prolog in Essen, einem 3 Kilometer langen Zeitfahren rund um die Zeche Zollverein, dürfen die Favoriten nichts liegen lassen. Anwärter auf das blaue Trikot des Gesamtbesten sind zum Beispiel Sprinter wie der Italiener Jonathan Milan, aber auch ausgezeichnete Klassikerfahrer wie der belgische Superstar Wout van Aert oder Nils Polit aus Köln. Die 5 Tage durch Nordrhein-Westfalen, Hessen und Sachsen-Anhalt haben flache und hügelige Etappen. Florian Lippowitz, der Gesamtdritte der Tour de France, gibt sein Renncomeback. John Degenkolb ist nach 4,5-monatiger Verletzungspause wieder dabei.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Das Paradies für Zocker und Gamer liegt ab heute wieder in Köln. Die Gamescom wird eröffnet. Und bei so einer wichtigen Messe ist auch die Politik aus dem Bund nicht weit. Bundesforschungsministerin Bär von der CSU lässt es sich nicht nehmen, die weltweit größte Computerspielmesse selbst zu eröffnen. Das passt, meint unsere Hauptstadtkorrespondentin Eva Ellermann.
Bund, sehr beliebt und ganz weit vorne. Das ist die Gamescom. Und das möchte auch Bundesforschungsministerin Dorothee Bär sein. Schon vor 6 Jahren hat sie mit einem gewagten Lack- und Latex-Outfit bewiesen, dass sie nicht nur eine Politikerin aus Fleisch und Blut ist, sondern am liebsten auch eine Games-Figur wäre. So eine Art Lara Croft der CSU. Ihr Ex-Chef, der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, hängt ja als erklärter Star Trek-Fan, Science-Fiction-mäßig noch in der Boomer-Generation fest. Aber Doro Bär hat erkannt, dass Computerspiele nicht nur cooler, sondern sogar nützlich sind. Wo, wenn nicht auf der Gamescom, kann die Raumfahrtministerin schon mal selbst simulieren, wie man eine Mondkolonie aufbaut. Zocken für die Zukunft. Dann mal viel Spaß, Frau Bär. Muss die Bundesregierung nur noch genug Taschengeld fürs Spielevergnügen rausrücken.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.